Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft und das sind heute unsere Themen. Kardinal Wölkis Eingeständnis von persönlichen Fehlern. Wie glaubwürdig sind die Aussagen des Kölner Erzbischofs und was ist von seinen Plänen für mehr Aufklärung und Vorbeugung von sexuellem Missbrauch zu halten? Darüber spreche ich mit Kai-Christian Moritz vom betroffenen Beirat der Deutschen Bischofskonferenz. Und es geht heute bei uns um Christen im Superwahljahr. Sollten Gemeinden rechtspopulistische Parteien einladen, obwohl sie der Demokratie und anderen Religionen gegenüber feindlich eingestellt sind? Was sagen Theologen dazu? Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki hat gestern auf einer Pressekonferenz in Köln für neue Schlagzeilen gesorgt. Gemeinsam mit Generalvikar Hoffmann stellte er eine ganze Reihe von Konsequenzen aus dem Missbrauchsgutachten vor. Doch für viel mehr Aufsehen sorgte, dass Wölki persönliche Versäumnisse im Umgang mit zwei Fällen von sexuellem Missbrauch einräumte. Einen Rücktritt schloss er aber aus. Es wäre nur ein Symbol, das Problem würde bleiben. Danach stellte er sich den Fragen der Journalisten. Auch meine Kollegin Christiane Florin war über Zoom zugeschaltet und ergriff das Wort.
Auch eine Frage an Kardinal Wölki. Sie haben beim Trauergottesdienst für Ihren Vorgänger im Juli 2017 gesagt, weil Gott Mensch geworden ist, kämpfte Kardinal Meißner für den Schutz des menschlichen Lebens, gelegen oder ungelegen. Und er stand auf, wo immer das menschliche Leben bedroht war, weil er sich für die Humanität unserer Gesellschaft einsetzte. Warum haben Sie das damals so gesagt, obwohl Sie nicht nur ahnten, sondern wie wir jetzt gehört haben, auch wussten, dass er Humanität gegenüber Missbrauchsbetroffenen vermissen ließ?
Frau Dr. Florin, da haben Sie recht. Ich habe das damals so gesagt, weil ich in der Tat vor allen Dingen die Bedrohung menschlichen Lebens in seinen Anfängen und an seinem Ende im Blick hatte und das sicherlich auch eines der großen Themen und Fragen von Kardinal Meißner gewesen ist. Ich muss im Nachhinein Ihnen recht geben, dass das eine verkürzende Sicht von mir gewesen ist und dass sicherlich auch es gut gewesen wäre, wenn diese Perspektive, die im Wirken des Kardinals zu kurz gekommen ist, hätte thematisiert werden müssen. Wobei ich, das will ich aber jetzt auch nicht relativierend sagen, ich glaube, dass jetzt erst die Untersuchung wirklich auch zum Ausdruck gebracht hat oder ans Licht hervorgebracht hat, wie das Entscheiden des Erzbischofs dann auch jetzt wirklich gewesen ist.
So reagierte der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki auf eine Frage meiner Kollegin Christiane Florin in der gestrigen Pressekonferenz. Es geht um die moralische Verantwortung des Kardinals, um seine Glaubwürdigkeit. Juristisch hatte das Gutachten dem Kardinal keine Pflichtverletzungen nachgewiesen. Am Telefon spreche ich jetzt mit Kai-Christian Moritz. Er ist Mitglied im betroffenen Beirat der Deutschen Bischofskonferenz. Guten Morgen, Herr Moritz.
Guten Morgen. Danke für die Einladung.
Gerne. Wie glaubwürdig war der Auftritt von Kardinal Wölki Ihrer Meinung nach gestern in der Pressekonferenz?
Vielleicht gestatten Sie mir, mit einem kurzen Zitat anzufangen. Ich bin ja auch noch beruflich Schauspieler und ich musste an den Film Spotlight aus dem Jahr 2015 denken, wo der Opferanwalt sagt, glauben Sie mir, wenn es, wie man sagt, ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen, dann braucht es genauso ein Dorf, um es zu missbrauchen. Wir haben gestern eine schöne Ansicht des katholischen Dorfes in Köln zumindest und vielleicht auch über Köln hinaus bekommen, wo an der Oberfläche eine Betroffenheit oder eine Anrührung des Kardinals zu spüren war, die aber die nötige Differenziertheit und Tiefe doch vermissen lässt, weil auf das Gutachten auch bezogen, das Wichtigste, was darin fehlt, ist die Opferperspektive und die Fürsorge für die Opfer, die nur in wenigen Sätzen, auf wenigen Seiten in diesem Dokument wiedergegeben wird.
Hatte der Auftritt des Kardinals und des Generalvikars für Sie, Sie sagten, Sie sind Schauspieler, was von einer Theaterinszenierung?
Ja, absolut. Ich meine, gut geprobte Auftritte sind immer wichtig, ja, für die Glaubwürdigkeit. Man konnte gestern einen Kardinal sehen oder hängen wir es mal ein bisschen tiefer, einen Menschen sehen, der sich, einen Christenmenschen, der sich zum Märtyrer ein bisschen stilisiert, was er jetzt alles wie tun will in seiner Zerknirschtheit, der aber die wirklichen Konsequenzen vermissen lässt, nämlich auf die glaubensinhaltlichen Ursachen zu schauen und damit natürlich systematisch am Machtsystem Kirche festzuhalten, dem er angehört, dem er entsprungen ist und dem er mit seinem Nichtrücktritt auch weiterhin Unterstützung gibt.
Kardinal Wölki hat ja gestern persönliche Versäumnisse im Umgang mit sexueller Gewalt eingeräumt. Ich will noch mal auf die Glaubwürdigkeit des Kardinals eingehen, will aber auch von vielen Fällen sexuellen Missbrauchs als Geheimsekretär Meißners damals und als Weihbischof in Köln nichts gewusst haben. Können Sie das nachvollziehen?
Nein, ganz klar nein. Also ich glaube, auf das Thema der Glaubwürdigkeit noch mal klarer zu antworten. Es ist nicht glaubwürdig, dass ein Mensch, der Geheimsekretär und so lange in der Bistumsleitung eng mit dem Bischof zusammengearbeitet hat, von diesen Vorgängen nichts gewusst haben will. Vielleicht durch die Brille der Heiligkeit weggeschaut hat, um Dinge nicht sehen zu wollen. Dafür kenne ich Herrn Wölki nicht persönlich, um das beurteilen zu können. Aber ich halte es nicht für glaubwürdig, dass das möglich ist. Rechtlich mag das so sein, dass das nicht beweisbar ist. Da sind wir aber auch an dem Punkt, den das Gutachten ja benennt. Durch eine desaströse Aktenführung, die wahrscheinlich mehr einer Postkartensammlung gleicht, wenn wir von Nichtpaginierung und so weiter reden, kann man ja gar nicht wirklich sicher nachvollziehen, dass diese Aussage, nur weil sie nicht schriftlich erfasst ist, der Wahrheit entspricht.
Jetzt soll es ja in Köln einen Wandel im Umgang mit den Betroffenen geben. Sie sagten, insgesamt ist auf der gestrigen Pressekonferenz nur wenig darauf eingegangen. Aber es soll mehr Empathie und Mitgefühl für Betroffene geben. Bislang sei das zu kurz gekommen. Der Erzbischof bietet allen Betroffenen ein persönliches Gespräch an. Warum kommt das erst jetzt? Der Missbrauchsskandal wurde vor 11 Jahren aufgedeckt und Wölki ist seit 2014 Erzbischof in Köln.
Ja, das ist eine gute Frage. Also warum das erst jetzt kommt, in der Tat viel zu spät. Ja, und auch diese Verordnung, also dass man sich jetzt Empathie vornimmt, ist natürlich für eine Organisation, die einen moralisch-ethischen Anspruch formuliert immer wieder und den Menschen als heilig betrachtet. Gestern in der Pressekonferenz hat Kardinal Wölki ja sogar selbst das Bild aus dem Evangelium gebraucht, Gott im Anderen zu sehen. Also dieser humanitäre Ansatz, der jetzt so als große Neuerung und als Erkenntnis verkündet wird, dass mit Betroffenen anders umgegangen werden sollte, ist eigentlich gelinde gesagt schon eine Unverschämtheit, weil es all die Bemühungen, die frühen Bemühungen der Betroffenen, spätestens seit 2010, die sich den Mund fusselig geredet haben, ignoriert und sagt, ja, jetzt kann ich ja erst darauf reagieren mit der Rechtssicherheit. Vorher, in Anführungsstrichen, so hat er es nicht gesagt, aber so hört es sich für mich an. Ich kann ja nicht jedem der hergelaufenen Betroffenen seine Geschichte glauben. Also diese verordnete Empathie ist schwierig. Das Selbstlose, sich 300 Gesprächen auszusetzen, ist für mich auch eine zweischneidige Geschichte, weil einerseits, es gibt natürlich mittlerweile auch eine Menge Betroffene, für die das gar kein Angebot ist. Also die sagen, lass mich bloß in Ruhe. Ja, ich möchte das auch gar nicht. Das heißt, die erreicht er damit schon mal gar nicht, weil sie so verletzt sind oder vielleicht sogar verstorben sind. Und dann viel schwerwiegender in seinem Angebot finde ich noch, dass er sagt, ich möchte stellvertretend für die Täter, die nicht mehr zuhören können, weil sie tot sind oder weil sie es nicht wollen, zuzuhören versuchen. Das ist das große Missverständnis. Persönliche Verantwortung und Empathie ist nicht zu delegieren und nimmt auch wieder den Betroffenen aus dem Blick, die Schreie der Betroffenen, die er selber am Anfang sehr theatral zitiert hat, die Schreie der Kinder und so weiter, verschließt die Ohren dafür unter einer überkleisterten Fürsorge und einem Fürsorgekonzept, das wieder nicht von den Betroffenen ausgeht.
Lassen Sie uns mal auf die Maßnahmen schauen, die da gestern angekündigt worden sind. Stichwort Priesterausbildung. In Köln soll jetzt genauer auf die charakterliche Reife und die Persönlichkeit der Priesteranwärter geschaut werden, um Pädophile auszusortieren. Ist das Ihrer Meinung nach nicht längst überfällig?
Nee, mich wundert, dass das eine Kategorie ist, die jetzt doch mal verstärkt werden soll, auf charakterliche Eignung von Klerikern zu schauen. Das würde ja bedeuten, dass man das im Schluss aus Gründen der Heiligkeit vorher schon immer mehr durchgewunken hat oder nicht. Wir sind da wieder an demselben Punkt, dass wir reden von systematischen Ursachen, die auch in der MHG-Studie schon benannt werden. Priester entspringen einem System, das viele ungesunde Aspekte hat, also ohne da in die Tiefe zu gehen, Sexualmoral, Verhältnis zu Frauen, Verhältnis zur Sexualität, überhaupt speziell Priester mit dem Zölibat und so weiter, ja, dass die charakterliche Eignung sicherlich ein Aspekt sein mag, aber solange man an der Tabuisierung oder dem Beschweigen dieser Faktoren weiter festhält und an oberflächlichen Stellschrauben dreht, wird das ein Aktionismus sein, der im Ergebnis nicht das bringen wird, was da jetzt so als Neuerung verkündet wird.
Also Sie denken, dass die Kirche mit solchen Maßnahmen die Ursachen von Machtmissbrauch und sexueller Gewalt nicht beseitigen kann?
Nein, oder ja, das denke ich, absolut.
Was müsste denn passieren, damit sich das System Kirche wirklich verändert, Ihrer Meinung nach?
Kirche müsste sich selbst stellen. Ja, also sie ohne Altlasten, alte Instrumente ihrer Problembewältigung mit sich weiterzutragen. Also sprich, wenn wir beim Priesterbild bleiben, die Sakralisierung des Amtsverständnisses. Sie müsste sich darüber klar sein, dass sie mit dem Missbrauch als Organisation ein Menschenrecht verletzt hat. Wir reden hier von fundamentalen Dingen. Im Einspieler von Frau Florin, wenn sie über die Humanität des Kardinal Meißners gesprochen hat, ist eigentlich ganz interessant, weil das ist genau, was hier verletzt wird. Wir reden von grundsätzlichen Menschheitsrechtsverletzungen, die, und das beantwortet vielleicht auch Ihre Frage, die Kirche nicht wird alleine lösen können, strukturell, Stichwort Aufarbeitungskommission, die sie innerkirchlich aber lösen muss, über den Weg es zu einer Glaubensfrage zu machen und einer theologischen Frage. Immer noch ist es so, dass Amtskirche viel zu wenig auf ihre eigenen Wissenschaftler hört, auf ihre eigenen Theologen. Theologie ist schon in vielen Bereichen auch strukturell so viel weiter als das, wie es in einem kirchlichen Selbstverständnis zugelassen wird.
Nennen Sie mal Beispiele, inwiefern hört die Kirche nicht auf ihre Theologen?
Naja, wir haben doch jetzt zum Beispiel ganz frisch auf den Tisch bekommen nochmal das Verhältnis zu Homosexuellen und deren Segnung. Ja? Ein furchtbar rückständiges, nicht nachvollziehbares Konstrukt, ja, wo man sagt, wir sind doch schon längst weiter in der Betrachtung solcher Lebensgemeinschaften und dem positiven Gegenüberstehen für Menschen in gelingenden Beziehungen. Und dann weiterhin zum Beispiel mein persönliches Lieblingsargument, wo sich über mir die Haare zu Berge stellen, ist, Kirche hat gar nicht die Vollmacht, das zu ändern. End of story, Ende der Diskussion. Und diese dogmatischen Schlusssteine, die immer eingefügt werden, werden die Steine sein, mit der Kirche sich selbst steinigt, um mal in dem biblischen Bild zu bleiben.
Was ist mit dem Priesteramt für Frauen? Wäre das auch eine Möglichkeit, das System Kirche zu verändern?
Sicherlich, es wäre eine Möglichkeit. Vor allen Dingen aber müsste man erst mal erkennen, dass es keine Bedrohung für Kirche ist. Ja, wie das dann ausgestaltet wird, wie dieser Weg ist, das vermag ich nicht zu sehen noch, ja, weil der Weg noch ein sehr weiter sein wird. Aber momentan müssen wir ja erstmal, muss Kirche sich verabschieden von der Bedrohung Frau in solchen Positionen oder von der biblisch oder göttlich nicht gewollten Inanspruchnahme dieses Amtes. Das wäre schon ein erster Teil.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war Kai-Christian Moritz, Mitglied im Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz, zu den angekündigten ersten Maßnahmen im Umgang mit sexueller Gewalt im Erzbistum Köln und zur Glaubwürdigkeit des Kardinals. In diesem Jahr finden neben der Bundestagswahl im September auch noch 6 Landtagswahlen und 2 Kommunalwahlen statt. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben es schon hinter sich. Früher war es durchaus üblich, dass die Kirchengemeinden im Wahlkampf die jeweiligen Parteikandidaten zu sich eingeladen haben. Die Gläubigen sollten die Möglichkeit haben, mit ihnen zu diskutieren und kritische Fragen zu stellen. Doch die Parteienlandschaft in Deutschland hat sich verändert. Und viele evangelische Gemeinden fragen sich, ob sie wirklich allen Parteien ein Forum geben sollten. Auch solchen, die der Demokratie oder anderen Religionen wie dem Islam feindlich gegenüberstehen. Thomas Klatt ist der Frage nachgegangen.
Ich hatte neulich in Thüringen einen Vortrag und dann kam in der Diskussion das Wort Altparteien. Hören Sie, was Sie da für eine Sprache nehmen. Ah ja, das stimmt, das ist schon reingewachsen. Und da haben Gemeinden und Kirchenmenschen eine Riesenaufgabe, das zu adressieren, sowohl innerkirchlich wie tatsächlich auch nach außen.
Berichtet Christian Staffer, Studienleiter für demokratische Kultur und Kirche bei der Evangelischen Akademie in Berlin und Beauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland für den Kampf gegen Antisemitismus. Von Altparteien über Mainstream-Medien bis zur populistischen Politikverdrossenheit. Mittlerweile erlebe er selbst in Pfarrkonventen, dass der vor allem von der AfD geprägte Sprachgebrauch Einzug in die Kirchengemeinden genommen hat, sagt Christian Staffer.
Es gibt natürlich auch unter Protestanten dieses Die-da-oben-Motiv. Und die da oben, die irren sowieso immer, egal was sie tun. Die wissen gar nicht, was wir hier vor Ort für Probleme haben. Solche Sätze habe ich auch auf Pfarrkonventen gehört. Wenn ich so durch die Republik tingle, dann gibt es sehr wohl auch unter Pfarrerinnen und Pfarrern Menschen, die sagen, ja, uns hört ja keiner und ihr habt auch der Superintendent, die Superintendentin hören uns schon nicht und so. Dafür brauchen wir eine Streitkultur in den Gemeinden wie auch in den Pfarrkonventen.
Nur müsse diese Streitkultur erst gelernt werden. Besonders wenn es um Parteipolitik geht, gerade jetzt im Superwahljahr. Einfach nur Kandidatinnen und Kandidaten aller Parteien zur Diskussion einzuladen, sei keine gute Idee. Denn gerade die AfD sei geübt darin, das Podium zur Wortergreifung zu nutzen und die eigene Agenda zu propagieren, etwa Angst vor Flüchtlingen oder dem Islam zu schüren.
Bei dem heutigen Zustand der AfD würde ich vor einer Wahl davon abraten, ihnen einen Raum zu geben oder ein Podium oder sie mit einzuladen, um mit ihnen zu diskutieren.
Warnt Heinz-Joachim Lohmann, Studienleiter für demokratische Kultur und Kirche im ländlichen Raum an der Evangelischen Akademie Berlin. Seine Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesisch-Oberlausitz habe schon vor Jahren eine Art Extremismusklausel verabschiedet, damit menschenverachtendes Denken keinen Einzug in die Kirche findet.
Wir positionieren uns nicht gegen eine einzelne Partei. Die Gleichung AfD gleich NPD haben wir nie aufgemacht, sondern wir haben gesagt, es gibt auch in anderen Parteien Mitglieder, die migrationsfeindlich, homophob sind und das auch nach außen vertreten.
Umso absurder wäre es, wenn gerade die Kirche solchen Positionen etwa in Gemeindeversammlungen einen Platz bieten würde. Andererseits aber sei die Verunsicherung unter vielen Gläubigen groß. So hätten sich etwa in der Flüchtlingsfrage viele Familien und Freundeskreise zerstritten. Darüber eine Gemeindeversammlung abzuhalten, sei dann durchaus sinnvoll, meint Christian Staffer, der auch Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus ist.
In meiner Wahrnehmung gibt es so eine Art Stillhalteabkommen da jetzt, also es wird nicht mehr richtig offensiv thematisiert. Ich halte das für einen Fehler. Ich glaube, Gemeinden könnten ein Raum sein, wo Menschen tatsächlich sagen können, was sie fühlen und denken. Das ist nicht offen für AfD-Parteipolitik, aber es ist offen für eine auch emotional geführte Diskussion, wo ich mal sagen kann, dass ich da ratlos bin oder dass ich Angst habe. Und dann kann man an dieser Angst auch arbeiten.
Zudem gäbe es eine Verunsicherung, weil die AfD damit werbe, die einzig wahre Politik für Christen zu machen. Und in der Tat gäbe es gewisse Schnittmengen zu erzkatholischen, evangelikalen und charismatischen Kreisen. Dann aber auch wieder nicht.
Also die ganze Frage von Homosexuellenfeindlichkeit, gegen dieses Gendern, also da gibt es sicher Anknüpfungspunkte an Milieus im Christentum, die sehr konservative Geschlechterbilder haben, die gegen homosexuelle Pfarrer und Pfarrerinnen in Pfarrhäusern sind. Aber an anderer Stelle zum Beispiel auch, wie die widerständiger ist. Also die nicht alles kaufen, was die AfD sagt. Also zum Beispiel die ganze erinnerungspolitische Schiene, die die AfD fährt. Auch gegen diese Brutalität der Sprache. Das Eindreschen auf, wir werden sie ja vor uns hertreiben. Und das ist nicht christlicher Jargon.
Von der Programmatik her würde ich sagen, ist die AfD sicher keine christliche Partei. Dass die Positionen, die auf den ersten Blick eine gewisse Nähe zu bestimmten Positionen einer christlichen Ethik zu verheißen scheinen, bei näherem Hinsehen fast alle überhaupt nicht funktionieren, weil sozusagen der ideologische Rahmen doch ein sehr anderer ist. Mir scheint allerdings, dass die Christen in der AfD als Gruppierung selbst eigentlich keine dominante Rolle in der Partei spielen. Da habe ich den Eindruck, dass da doch ganz andere Kreise den Ton angeben.
Sagt Marianne Heimbach-Steins, katholische Sozialethikerin an der Uni Münster. In der AfD werde immer wieder behauptet, dass die Nächstenliebe nur der eigenen Familie und dem eigenen Land gelte. Das aber sei zutiefst unchristlich, denn Nächstenliebe schließe immer auch die Fernstenliebe mit ein. Auch wenn die AfD versuche, sich als Beschützerin des christlichen Abendlandes darzustellen, verbunden mit der Idee Deutschland den Deutschen, widerspreche deren Parteiprogrammatik dem römisch-katholischen Selbstverständnis.
Diese Behauptung, die eigentlichen wahrer christlicher Werte zu sein, ist doch sehr mit Vorsicht zu genießen. Also ich nehme mal so ein Beispiel raus. Wenn wir etwa mit der Behauptung umzugehen haben, dass die AfD die Partei sei, die am ehesten sozusagen noch Familienwerte verteidigen würde, dann sieht das oberflächlich so aus, weil die bürgerliche Kleinfamilie, die eine Errungenschaft des 19. Jahrhunderts ist und die es vorher eigentlich so nie gegeben hat, als das wahre christliche Familienbild vertreten wird. Dann darf man aber nicht vergessen, dass das im Kontext der AfD zu dem Zweck geschieht, eine nationalistische Bevölkerungspolitik zu betreiben. Das ist mit einer christlichen Auffassung von Familie, jedenfalls mit dem, was ich aus der katholischen Soziallehre und der katholischen Moralverkündigung kenne, in keiner Weise vereinbar.
Zudem dürfe man die AfD nicht als eine normale demokratische Partei sehen, sondern als eine, die die Demokratie und ein friedliches Miteinander aller im Grunde zerstören will, warnt der evangelische Theologe Christian Staffer. Und darüber müsse man aufklären.
Natürlich sind ganz viele Menschen, die dem folgen aus unterschiedlichen Gründen, mit Bildung noch zu erreichen, gar nicht einfach nur Aufklärung, sondern auch tatsächlich Emotionalität zur Kenntnis nehmen und bearbeiten. Eigentlich geht es um Herzensbildung. Adorno würde sagen, es geht um Erziehung zur Zartheit.
Superwahljahr in Deutschland. Wie evangelische und katholische Christen mit rechtspopulistischen Ideen und Parteien umgehen, aus Berlin berichtete Thomas Klatt. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz und bedanke mich fürs Zuhören. Jetzt im Anschluss an die Nachrichten kommt die Sendung Agenda. Da geht es bei Petra Ensminger um die Frage, nicht nur in der Großstadt, welche Zukunft hat das Einfamilienhaus? Und noch ein Hinweis, heute Abend hören Sie von 20.10 Uhr bis 20.30 Uhr eine Sendung aus Religion und Gesellschaft mit dem Titel Trost der Augen, die Rolle der Frau in der Bahai-Religion.